Ja, wir haben ja heute im Laufe des Abends schon darüber gesprochen, wann wird es möglicherweise eine Veränderung der jetzigen Situation geben, also dieser Kontaktsperre oder auch Ausgangssperre, wie immer man will. Noch schlimmer ist es ja teilweise in Österreich, dort ist es ja noch härter, die Regelungen. Und wir sprechen jetzt gleich mit Professor Dr. Dr. Ayad Al-Ani, der in Wien sitzt mit seiner Familie, aber wir wollen jetzt gar nicht so sehr seine persönliche Situation besprechen.
Muss man nicht sagen, hockt oder haust, weil auch also sitzen oder kauert.
Können wir ihn ja gleich selber fragen, okay, also ob er in der Ecke kauert oder wie er es genau macht. Aber ich wollte noch drauf, er ist vom Einstein Center Digital Future und wir wollen vor allem mit ihm darüber sprechen, wie kommen wir möglicherweise, wenn wir aus dieser Krise draußen sind, wie ändert sich möglicherweise unser Zusammenleben dann eben auch? Denn es gibt ja doch massive Veränderungen und vielleicht werden einige davon bleiben. Schönen guten Abend, Ayad.
Hallo, ich grüße euch und eure Hörerinnen und Hörer.
Wie ist es denn? Ist es ein Hausen, ein Kauern, ein Ducken, ein Wesen? Was ist das Verb?
Nein, es geht eigentlich alles noch sehr gesittet zu. Ja, ich glaube, das ist ja auch so ein Nebeneffekt, dass wenn man weiß, dass man auf relativ begrenztem Raum zusammenleben muss, dass man sich da auch ein bisschen mehr zusammenreißt. Also es funktioniert erstaunlich gut und wir sind hier in Woche 3. Und wie man den Regierungserklärungen vernehmen durfte, wird das auch noch 4 Wochen andauern. Also es ist ein bisschen Ausdauer angesagt.
Mhm. Derweil ist der nicht ökonomisch vorgebildete Bürger damit beschäftigt, über Lieferketten erstmalig nachzudenken, die Auswirkungen von Globalisierung, den erhöhten Salär beispielsweise von Kassierern, einem anderen Gesundheitssystem. Also die Schockwellen brannten ja hier und da und überall an. Was ist denn gewiss? Welche Veränderung wird bleiben?
Naja, ich glaube, man kann relativ sicher davon ausgehen, dass das ganze Thema der Automatisierung und Digitalisierung einen massiven Schub bekommt. Also man sieht das ja schon heute, dass Unternehmen, die das gut bewerkstelligen, also ein Restaurant, das zum Beispiel seine Menükarte online hat und das einen Lieferservice hatte, das wird aus dieser Krise gestärkter hervorgehen als Mitbewerber, die das nicht haben. Das heißt, das bekommt nochmal so einen wirklichen Impetus. Und zum anderen ist auch interessant, ich glaube, das Thema Automatisierung haben wir bislang ja vor allem mit diesem Effizienzgedanken verbunden. Also wir tun es, um Ressourcen zu sparen. Jetzt kommt noch dieser Resilienzgedanke dazu. Also wir müssen Prozesse, Lieferketten automatisieren, damit die auch ohne Menschen funktionieren, die dann auch krank werden können. Also man sieht das ja schön in China, wo jetzt Roboter entwickelt werden, die Krankenhäuser sterilisieren. Oder vor einiger Zeit ist dort ein Containerhafen live gegangen, der fast ohne Menschen auskommt. Und da mit dem Hintergrund vor allem, diese ganzen Transportketten zu bewältigen, ohne dass der Mensch hier stört.
Aber gibt's auch eine,
also ich glaube, das ist
ja. Aber gibt's auch eine Veränderung quasi, was unser Staatswesen möglicherweise angeht, nicht nur in der Arbeit, sondern dass es tatsächlich so ist. Wir haben momentan die Situation, dass Menschen, die aus ökonomischen Gründen ihrem Gewerbe nicht mehr richtig nachgeben können, bekommen sofort Kredite. Es gibt quasi Kündigungsschutz auf einmal. Wir haben fast eine Art Sozialismus auch wieder im Staat. Gibt's da auch eine Veränderung?
Ja, ich glaube schon. Also es ist ja, ich finde, wie so eine Art Probelauf für die Dinge, die da kommen, ja, wo so Begriffe rumschwirren wie Grundeinkommen, Absicherung etc. etc. Ich glaube, es ist historisch gesehen eine relativ neue Situation. Also in der Vergangenheit war es so, dass Pandemien genauso wie Revolutionen und Kriege ja oft dazu geführt haben, dass die Ungleichheiten in der Gesellschaft geringer wurden. Also ganz massiv zum Beispiel nach dem Ersten Weltkrieg. Und jetzt ist es so, dass das nicht so sein muss, eben wegen der Automatisierung. Also die Automatisierung könnte dazu führen, dass Ungleichheiten noch größer werden. Und das führt natürlich zu gesellschaftlichen Verwerfungen. Und ich glaube, was man da versuchen wird zu tun, ist, dass man so Dinge wie soziale Sicherheit, aber auch gesellschaftliche Verantwortung stärker auch in das Ziel- und Koordinatensystem der Wirtschaftsunternehmen einzupflanzen. Das heißt, man wird sich überlegen, welche Rolle können Unternehmen spielen, um Beschäftigung zu sichern. Da gibt ja jetzt in Dänemark den interessanten Vorschlag, dass der Staat bis zu 85% der Lohnkosten übernimmt, wenn Unternehmen die Mitarbeiter nicht kündigen. Also man könnte sich zum Beispiel überlegen, ob Unternehmen nicht stärker auch in diese Beschäftigungsrolle hineinkommen und vielleicht Mitarbeiter auch untereinander austauschen, entsenden, wenn es wo Flaschenhälse gibt oder ein Überangebot. Und Unternehmen könnten letztlich auch, was man heute auch schon in Ansatzweisen sieht, auch Produktion oder Tätigkeiten übernehmen, die gesellschaftlich sinnvoll sind. die aber vielleicht noch keinen Marktwert haben. Und dafür könnten sie dann zum Beispiel vom Staat unterstützt werden. Also da tut sich einiges. Und ich glaube, dass Länder so wie Deutschland, vielleicht auch Österreich, die eine starke Sozialpartnerschaft haben, da gut aufgehoben sind, weil das ein ganz zentraler Mechanismus ist, um diese sozialen Verwerfungen in den Griff zu bekommen.
Also klassischerweise hatten wir eigentlich nur ein Koordinatensystem, nämlich auf der X-Achse Zeit und auf der Y-Achse Gewinn und Wachstum und Gewinnmaximierung, so heißt es immer. Natürlich haben wir eine soziale Marktwirtschaft, die viel mehr mitgedacht hat. Gibt es da wirklich eine radikale Werteverschiebung so? Ist es so, dass wir so weit sind, nach den wenigen Wochen hier in Europa darüber nachzudenken, ob wir die vermeintlich Unterprivilegierten nicht zu gering geschätzt haben, weil sie eigentlich systemerhaltend und systemtragend sind?
Ja, also man möchte es hoffen. Ja. Es ist wirklich schwer zu sagen, ob man das nicht dann auch wieder vergisst und wieder zum alten Schema zurückkommt. Ich glaube allerdings, dass die Disruption diesmal so groß ist, dass man da nicht einfach wieder zur Tagesordnung übergehen kann. Aber die wichtige Frage ist eben genau, was kann man mit diesen Leuten tun, die heute Jobs tun, die wenig Geld haben, aber die wirklich essentiell sind, die wirklich systemrelevant sind. Und ich glaube, da wird es eine große politische auch Auseinandersetzung geben. Der Staat und die Diskussion im Staat verschieben sich. Ein deutscher Soziologe hat das mal recht schön beschrieben, hat gesagt, die Metaphorik in der Vergangenheit war sehr stark auf, wie stärke ich das Individuum, und die neue Rhetorik geht so in die Richtung Schutz, also wie schütze ich meine Mitglieder. Das hat natürlich auch gewisse Konsequenzen, ja, weil die Frage, wer geschützt wird, wird ja in Deutschland oder in Ungarn ganz anders beantwortet.
Hast du eine Vorstellung davon, um jetzt quasi die nähere Zukunft mal kurz zu beleuchten, wie wir aus der jetzigen Situation überhaupt wieder rauskommen, wie erste Schritte aussehen könnten?
Naja, was man jetzt ja schon sieht, dass es offensichtlich für die Politiker einfacher war, uns in die Quarantäne hineinzuführen, als uns wieder hinauszuholen, ja, weil offensichtlich dieser Schritt ja auch immer auch eine Abwägung bedeutet zwischen der Interessen der Wirtschaft und denen der Gesundheit großer Bevölkerungsgruppen. Aber ich glaube, also was man zum Beispiel in Österreich sieht, ist die Bevölkerungszahlen sind hier explodiert. Es sind fast 600.000 Leute arbeitslos. Es ist so viel wie seit Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr. Und insofern wird da der Druck steigen. Und man wird wahrscheinlich versuchen, ab April, na, wahrscheinlich eher ab Mai, schrittweise die Wirtschaft wieder ins Laufen zu bringen, um auch die wirtschaftlichen Prozesse nicht ganz verebben zu lassen. Also da wird der Druck steigen und wahrscheinlich wird dann auch die Akzeptanz in der Bevölkerung größer, diesem Druck nachzugeben.
Ich möchte eigentlich gar nicht die Frage stellen, trotzdem drängt sie sich mir immer auf. Ich weiß nicht, wie du sie beantwortest, aber die Schockwellen unserer Globalisierung reichen ja so weit und überlagern sich, dass man manchmal an Stellen Effekte hat, wo man überhaupt nicht drauf käme. Also, dass wir beispielsweise in der Autoproduktion Probleme notwendigerweise jetzt in der Logistik haben, was wiederum viele andere Probleme mit sich zeitigt, da kann man noch drauf kommen. Aber wie stabil ist eigentlich unser Weltwirtschaftssystem gerade? Also wie sieht das im Profi?
Ja, erstaunlicherweise finde ich, ist es noch relativ stabil. Also man hatte ja am Anfang große Sorgen gehabt, dass es hier zu wirklichen Abbrüchen kommt. Aber offensichtlich waren die Puffer in vielen Bereichen doch so groß, dass man zumindest bis jetzt da einigermaßen gut über die Runden gekommen ist. Ich glaube, die Sorge, die man hat, ist, was passiert, wenn das noch sehr viel länger dauert. Und da wird man dann sicher Einbußen zu tragen haben. Aber momentan schaut es wahrscheinlich noch relativ gut aus. Ich glaube, man hatte sich insbesondere im Medikamentenbereich große Sorgen gemacht, weil es da schon vorher zu großen Konzentrationsbewegungen gekommen ist und auch schon vor der Krise erstaunlicherweise zu Engpässen bei manchen Medikamenten. Aber noch scheinen diese Ketten zu halten.
Also ich habe entdeckt in den letzten Wochen, dass es mir immer noch Spaß macht, Zelda zu spielen auf der Wii U-Konsole, die ich über meiner Tochter ausgegraben habe. Also ich bin jetzt gerade dabei, wieder neue Welten zu erforschen. Gibt es irgendeine Entdeckung, meine Herren, die Sie gemacht haben, Herr Skupin, Herr Alani? Irgendetwas, was neu ist, was wieder vorgekramt wurde, um das Gespräch jetzt mal heiter zu machen?
Ja doch, meine Tiefkühltruhe. Wahnsinn, was ich alles eingefroren habe. Also das ist wirklich, ich meine, manchmal frage ich mich, was ist das, verdammte Hacke? Ich wusste es doch mal, warum habe ich es nicht beschriftet? Ich tau's mal auf. Es riecht komisch, aber man wird was mit anfangen können. Ayat, wie war es bei dir?
Ja, ehrlich, ich glaube, wir hatten noch einen Spinat aus dem Jahre 2017.
Ja, Gott sei Dank keine Gäste. Manchmal hat es auch Vorteile, wenn man isoliert ist. Ne? Jedenfalls für die Gäste. Professor Dr. Dr. Ayat Alani aus Wien über den gesellschaftlichen Wandel durch Corona. Vielen Dank und ja, heiter weiter. Ne? Keep going.
Euch auch einen schönen Abend. Tschüss.
Tschüss.